ich habe euch heute das Buch Hiob mitgebracht. Und zwar nicht nur ein Ausschnitt, sondern tatsächlich das ganze Buch. Und das Buch hat mich und meine Frau jetzt fast ein ganzes, das halbe Jahr, also dieses Jahr begleitet. Und ich möchte euch gerne von dem Schatz erzählen, den Gott eben in unser Herz gelegt hat mit diesem Buch. Was fällt euch denn zum Buch Hiob ein? Schmerz. Leid. Muss man dann. Gute Ratschläge. Ja, oh ja, die guten Ratschläge sind Segen und Verlust, ja, auch. Segen. Sturm? Jawohl. Vor allem die Offenbarung Gottes ist das, was mich am Buch Hiob eigentlich am meisten begeistert, muss ich sagen. Und im Endeffekt, damit wir das überhaupt schaffen, in der jetzt noch zur Verfügung stehende Zeit, wird es ein ganz schöner Sprint durchs Buch Hiob werden. Ich hoffe, ihr habt eure Turnschuhe eingepackt. Und ich werde mich hauptsächlich eben auf einen Überblick fokussieren, wo wir eben mal gucken, wie ist überhaupt das Buch aufgebaut und was können wir daraus eigentlich lernen. Genau. Und dazu eine kleine Einordnung. Also das Buch Hiob ist ein ziemlich einzigartiges Buch in der Bibel. Nämlich, es ist ein Buch, jetzt ein Spoiler, in dem Gott mal direkt mit uns redet. Das kommt nicht ganz so häufig vor. Und es ist einzigartig, weil es eben nicht in Israel spielt, sondern in Uz. Das ist ein Land, das ist weit weg von Israel. Es sind keine Israeliten, von denen das Buch handelt. Und es gibt keine historische Einordnung. Und im Endeffekt ist dieses Buch genau so gedacht. Also wir nehmen an, dass es genau so beabsichtigt ist. Und eine Interpretation davon ist, im Endeffekt möchte der Schreiber dieses Buches, dass wir uns eben nicht darauf konzentrieren, wo das Buch spielt, wer ist die Person, um die es geht, sondern eher um die Fragen, die eben in diesem Buch aufgeworfen werden. Und dann ein kleiner Überblick. Im Übrigen, ich orientiere mich hier am Bibelprojekt. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Das bietet sehr schöne Zusammenfassungen über die verschiedenen Bücher der Bibel. Und damit kann man mal einen Überblick gewinnen. Ich fand den Überblick sehr hilfreich, weil im Buch Hiob verliert man sich immer gern in den Reden der Freunde und verliert so diesen großen Bogen, den das Buch spannt, aus den Augen. Und im Endeffekt, die Struktur ist wie folgt. Wir haben 42 Kapitel in 4 Blöcken. Das erste Block ist der Prolog. Den kennen so die meisten. Dann haben wir Hiob und seine Freunde, also das Reden der Freunde und die Hiobs Antworten darauf. Dann haben wir den Block Gottes Antwort auf Hiobs Anklagen und wir haben den Epilog, den Schluss. Genau. Und dann können wir direkt mal anfangen mit dem Prolog. Im Prolog wird Hiob vorgestellt. Und Hiob ist ein aufrichtiger Mann, erfahren wir im Epilog. Er ist rechtschaffend und vor Gott gerecht und ehrfürchtig. Er hat 7 Söhne und 3 Töchter. Er ist sehr reich. Man würde sogar sagen, er ist wahrscheinlich der reichste Mann in der Gegend und er ist auch der angesehenste Mann in der Gegend. Und er ist von Gott reich gesegnet. Nach dieser Vorstellung von Hiob geht das Buch in den Himmel. Dort sehen wir Gott auf dem Thron vor seinem Hofstaat. Und er sagt, hey Leute, habt ihr schon mal Hiob gesehen? Das ist ein toller Mann. Ich bin sehr stolz auf ihn. Und dann kommt der Ankläger oder Satan, was auch nur der Ankläger heißt, und sagt, Moment. Hiob folgt doch nur, weil du ihn so reich segnest. Und er glaubt ja auch nur an dich, weil du ihn reich segnest. Und im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, hat der Ankläger an der Stelle recht. Wenn Gott alle Menschen reich segnet, dann würden auch alle Menschen an ihn glauben. Weil wenn ich nicht an ihn glaube und dafür nicht reich gesegnet wäre, dann, also wenn dieser Mechanismus wirklich bestehen würde, dann wäre es ja einfach an Gott zu glauben. Und dann passiert etwas, wo jeder von uns sagt, was? Gott lässt sich auf Satans oder dem Ankläger seinen Vorschlag ein. Er lässt zu, dass Satan Hiob den Segen nimmt. Er lässt zu, dass Hiob alles verliert. Sein Reichtum, seine Familie, seine Gesundheit. Alles. Und er lässt zu, dass Hiob leidet. Und dann kommen seine 3 Freunde zu Besuch. Und man muss sagen, an der Stelle, nur um es nochmal gesagt zu haben, es sind gute Freunde, es sind wirklich gute Freunde. Sie kommen zu Besuch 7 Tage lang und 7 Tage lang sagen sie nichts, weil weil das Leid so groß ist. Und so endet der Prolog. Dann kommen wir zu Hiob und seinen Freunden. Der Teil ist eigentlich wie folgt aufgebaut. Wir haben drei Rederunden, wo jeweils erst Hiob etwas sagt, dann die Freunde antworten, dann Hiob sagt wieder was, dann antworten wieder die Freunde und so geht es dahin. Und die drei Freunde sind eben Eliphas, Bildad und Zophar. Und die Fragen, um die es geht, ist Gott gerecht? Regiert Gott die Welt in Gerechtigkeit? Und wie kann dann Hiobs Leid erklärt werden? Darum geht's. Und im Endeffekt, das Reden in all diesen Kapiteln bezieht sich auf eine Grundannahme, nämlich weise und gutes Verhalten führen zu Erfolg und Belohnung und böses und dummes Verhalten führen zu Unglück und Bestrafung. Finden wir das gut? Glauben wir daran? Im Endeffekt, heute sagen wir, ja, ist klar, nee, das passt so nicht. Aber damals war das eben eine gängige Grundannahme. Das war ein gängiges Weltbild. Und das ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und sowohl Hiob als auch seine Freunde glauben daran. Das ist wichtig an der Stelle. Und dann kann man das Kapitel mit Hiob und seinen Freunden eigentlich so zusammenfassen. Im Endeffekt geht es immer um die gleichen Argumente. Nämlich Hiob sagt, ich bin unschuldig. Also ist mein Leid keine göttliche Strafe. Und er folgert daraus, Gott regiert entweder die Welt nicht in Gerechtigkeit oder Gott selbst ist ungerecht. Das sind Hiobs Argumente. Und Hiobs Freunde sagen dazu, Moment. Gott ist gerecht. Gott regiert die Welt in Gerechtigkeit. Also muss Hiob gesündigt haben. Aber wir wissen, Hiob hat recht. Jedenfalls damit, dass er unschuldig ist. Denn Gott hat es selbst über Hiob gesagt. Und dann gibt es noch den vierten Freund, der kommt überraschend dazu, nachdem eigentlich Hiob schon geendet hat und sagt, okay, Moment, Gott ist gerecht, Gott regiert die Welt in Gerechtigkeit und er hat dann noch eine andere Theorie, wie man Hiobs Leid erklären könnte, nämlich er sagt, ja Moment, Gott könnte natürlich auch Leiden benutzen, um den Charakter zu formen oder um jemanden vor zukünftiger Sünde zu schützen. Das ist Elihus Theorie dazu. Aber wie geht's Hiob damit? Spätestens in dem Buch sehen wir nichts mehr mit von der Herr gibt es, der Herr nimmt es, gelobt sei der Herr. Hiob ist am Ende in diesem Buch. Er ist verzweifelt, er ist traurig, er ist wütend. Alles in dieser Reihenfolge. Er ist entsetzt über die Gedanken, die er hat, dass er zum Beispiel hier, welche Hoffnung bleibt uns Gottlosen, wenn Gott uns das Leben nimmt? Er zerstört die Schuldlosen. Er hat Gedanken, wo er sagt, eigentlich kann ich an diesen Gott gar nicht mehr glauben, der mir unschuldig Leid zufügt. Und Hiob klagt Gott an. Er sagt, Gott, du bist ungerecht. Erklär dich. Und damit endet der Großteil vom Buch Hiob und das Reden von Hiob und seinen Freunden. Damit kommen wir zum Reden Gottes. Und Gott antwortet auf Hiob. Das ist bemerkenswert. Gott lässt sich auf die Vorwürfe ein, die Hiob Gott stellt, Gott macht. Und Gott ist sich nicht zu schade, dem zu antworten. Und Gott antwortet wie folgt. Er antwortet, indem er einen Rundgang durch seine Welt macht. Er sagt, Hiob, warst du dabei, als ich die Erde entworfen habe? Hiob, warst du dabei, als ich die Sterne angeordnet habe? Hast du jemals einen Sonnenaufgang befohlen, Hiob? Hast du Einfluss auf das Wetter? Und danach tut er Wissen über Tiere der damaligen Zeit aufzählen. Weißt du, wo die Antilopen grasen? Weißt du, was der Löwe frisst? Kennst du das Paarungsverhalten von verschiedenen Tieren? Und ich habe mir gedacht, es ist schon interessant. Gott musste damals Bilder wählen, die Menschen damals verstanden haben. Heute würde er vielleicht anders mit uns reden. Ich will nicht mal versuchen, was vielleicht Gott heute zu uns sagen würde. Heute würde Gott sagen, siehst du diese Erde? Sie ist hat einen Durchmesser von 13.000 Kilometern. Und ich habe jeden einzelnen Winkel in dieser Welt gestaltet. Kennst du jeden Winkel, den ich gestaltet habe in dieser Welt? Auf dieser Welt leben 8 Milliarden Menschen. Und ich habe die Haare jedes Einzelnen gezählt. Es gibt 8,7 Millionen Tierarten auf dieser Welt. Und jede Tierart ist mit der anderen auf die eine oder andere Weise verknüpft. Weißt du das? Weißt du jede Bedeutung von jedem Tier, das es hier auf dieser Welt gibt? Und dann können wir das Ganze noch weiterspinnen. Ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht von unserem Wissen des Universums, das Gott geschaffen hat, Stand jetzt. Wir haben die Erde und die Erde ist in unserem Sonnensystem. Das ist ein bisschen dunkel. Und in unserem Sonnensystem, da gibt es dann Planeten und die Sonne und da kreist die Erde drumherum. Dann haben wir eine Nachbarschaft. Da gibt es dann Nachbarsonnen, die auch wieder Planeten haben. Und dann in dieser Nachbarschaft, die ist angeordnet in der Milchstraße. Da sind Millionen von Planeten. Und die Milchstraße ist selbst in einem lokalen Galaxiencluster angeordnet. Und das lokale Galaxiencluster hat selbst einen Namen. Und dieses lokale Cluster ist im sichtbaren Universum angeordnet. Also halten wir fest, es sind ungefähr Millionen von Millionen von Millionen von Millionen von Millionen von Millionen Planeten. Eine unendlich große Zahl. Und wir können uns das gar nicht vorstellen. Und Gott hat all das gemacht. Gott hat jeden einzelnen Stern an seinen Platz gelegt. Wie groß ist Gott? Und das ist Gottes Argument hier. Er sagt, Hiob hat eine Vermutung. Er vermutet, Gottes Gerechtigkeit funktioniert so. Tust du Gutes, dann widerfährt dir Gutes. Tust du Böses, widerfährt dir Böses. Der Witz dabei ist, Hiob denkt weiter und denkt, ich bin in der Lage, das überhaupt zu verstehen und dass mein Weltbild und meine Perspektive auf die Welt ausreicht, um überhaupt sagen zu können, dass das ist, wie Gott ist. Also Hiob sagt, dass seine Weltsicht ausreicht, um Gott zu verstehen. Und Gottes Antwort ist, Hiob, das tut mir leid, aber du hast Unrecht, du weißt nicht, wie die Welt funktioniert. Du bist zu klein, um zu verstehen, wie alles zusammenhängt. Du musst mir da vertrauen, Hiob. Und die Schlussfolgerung ist, Hiob ist gar nicht in der Lage, eine Anklage wegen Gottes Gerechtigkeit zu führen. Das ist der erste Teil. Und ich möchte gern auf den Punkt noch ein bisschen weiter ausholen. Nämlich, ich sagte, es geht eben um diese Grundannahme. Und das Problem mit dieser Grundannahme ist, es ist ja nicht komplett falsch, aber es ist eben auch nicht komplett richtig. Und Hiob und seine Freunde haben dieses Modell, das sie sich gemacht haben, oder dieses Bild, das sie sich von Gott gemacht haben, zu einem Gesetz erhoben. Sie haben gesagt, das muss so sein, immer, selbst Hiob. Und im Endeffekt, wozu hat es geführt? Die Freunde haben Hiob zum Sünder erklärt, weil ansonsten ihr Weltbild ins Wanken geraten wäre. Das heißt, sie waren nicht bereit, ihr Weltbild zu überdenken, um für ihren Freund da zu sein. Und da fühle ich mich schon auch ertappt, weil wie oft bin ich nicht bereit, mich selbst zu überdenken, mein Wissen zu überdenken und auf den anderen einzugehen und zu versuchen zu verstehen, was Gott jetzt meinen würde. Wo mache ich mich selbst zu groß und Gott zu klein? Und es ist gefährlich. Mir ist dann eine Dokumentation über das alte Griechenland über den Weg gelaufen und ich fand es interessant, nämlich wer von euch kennt die Reise des Odysseus? Und im Endeffekt ist die Reise des Odysseus die theodizee Frage der Griechen. Nämlich es geht darum, dass die Götter sind erstmal das Weltbild von den Griechen, ist die Götter sind, es gibt viele Götter und sie kämpfen um Macht und streiten aus Eitelkeit. Das machen Götter halt so, die Götter der Griechen. Und im Endeffekt geht die Odyssee so los, dass aufgrund der Götter ein Krieg mit Troja ausbricht, den die Griechen am Ende gewinnen und Troja komplett zerstören und alle Menschen darin töten. Und Odysseus denkt sich, Moment, wenn die Götter so etwas zulassen, dann sind die Götter es nicht wert, von uns angebetet zu werden. Und geht mit diesem Gedanken nach Hause. Das mögen die Götter nicht, deswegen strafen sie Hiob, deswegen strafen sie Odysseus auf seiner Heimreise und wollen ihn zur Vernunft bringen. 40 Jahre lang. Und als dann Odysseus nach Hause kommt, sagt er sich endgültig los von den Göttern und sagt, ihr seid es nicht wert. Und was ist da die Gefahr? Was ist da passiert? Die Griechen haben sich ihr Weltbild geschaffen, ihr Bild von Gott, von der Göttlichkeit. Und dann ist dieses Bild mit der Realität kollidiert. Und anstatt an dem Bild zu zweifeln, haben sie an Gott gezweifelt. Und das Gleiche kann uns passieren. Wenn wir nicht an unseren Bildern von Gott zweifeln können und uns von Gott korrigieren lassen, dann werden unsere Bilder an der Wirklichkeit zerschellen. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir uns selber von Gott loslagen. So wie es Hiob davor stand. Wie Hiob gesagt hat, es kann nicht sein, du bist ungerecht, Gott. Und wie weit ist da der Schritt von Gott, ich brauche dich nicht mehr. Wenn du so ungerecht bist, dann... Dann habe ich noch was mitgebracht, was auch wieder in das Bild von Gott kommt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der begegnet mir immer mal wieder. Atheisten versuchen gern so Christen zu überzeugen, dass es Gott nicht geben kann. Das ist Epikurs Paradox. Und im Endeffekt, ich will jetzt nicht durch alles durchgehen, aber im Endeffekt geht es darum, dass Allwissenheit, Allmächtigkeit und Gütigkeit sich nicht mit Leid vereinbaren lassen. Das heißt, egal wie man es dreht und wendet, wenn Gott allmächtig ist, allwissend und gütig, dann darf es eigentlich kein Leid auf der Welt geben. So. Das sagt uns dieses Paradoxon. Aber was ist das Problem damit? Es ist unser Bild von Allmächtigkeit, unser Bild von Allwissenheit und unser Bild von Gottes Güte, das wir definieren. Und unser Bild vom Leiden. Und wir machen einfach unser Bild und definieren damit Gott weg. Indem wir einfach sagen, wir sind in der Lage zu beurteilen, was Allwissenheit bedeutet, was Gütigkeit bedeutet, was Allmacht bedeutet. Aber wissen wir wirklich, was Allmacht bedeutet? Zum Beispiel? Und das ist Gottes erstes Argument. Glauben wir, dass unser Geist ausreicht, Gott voll und ganz zu verstehen? Dann bringt Gott sein zweites Argument. Gott sagt, Hiob, wie schaut's aus? Wollen wir mal für einen Tag, oder willst du vielmehr, für einen Tag die Welt so regieren, wie du es dir vorstellst, dass jede Sünde sofort mit Ausgleich einer Strafe geahndet wird? Jederzeit, bei jedem Menschen, immer und überall? Das wäre eine furchtbare Welt, oder? Und Gott sagt, also euer Bild ist extrem schwer in unserer Welt durchzusetzen. Das funktioniert so nicht. Und dann mein persönlicher Liebling, weil er mich bis jetzt immer im Buch Hiob verwirrt hat. Gott fängt plötzlich an, über Behemoth und Leviathan zu reden. Ich habe mir immer gedacht, warum eigentlich? Und das geht zeitenlang. Da redet er über die Vorzüge, über wie gefährlich sie sind, wie groß und stark die Tiere sind. Und eigentlich stehen diese beiden Tiere für Gefahr, Unordnung und Chaos in der Bibel. Aber hier schwingt ein Stolz mit von Gott auf diese Schöpfung. Und ich habe mir auch gedacht, was meinte Gott mit diesem Stolz? Und mir ist dann das eingefallen. Das ist ein Bild der Niagara-Fälle. Die Niagara-Fälle, da fällt jede Sekunde 3000 Kubikmeter Wasser runter. Die sind wunderschön. Ich hoffe, auch beim Beamer kommt es einigermaßen gut raus. Aber ich würde nicht unbedingt am falschen Ende der Niagara-Fälle mit einem kleinen Paddelboot sein wollen. Dann haben wir hier Quallen. Das sind unglaubliche Tiere und sehen wunderbar aus, sehen irgendwie aus wie nicht von dieser Welt, also Gott war da sehr kreativ. Sie sind einzigartig in Fortbewegung und Gestalt, aber eine Berührung ist ziemlich schmerzhaft, wenn nicht sogar tödlich. Oder Der Grizzlybär, der ist über eine halbe Tonne schwer. Der wird bis zu 2,5 Meter groß. Reine Muskeln. Die Jungtiere gehen fast 2 Jahre lang bei ihren Müttern in die Schule, kriegen beigebracht, was man so zum Leben braucht. Sie haben ausgeprägtes Sozialverhalten. Aber wehe dem, der sich zwischen die Mutter und ihrem Tier, Jungtier stellt. Und das ist Gottes drittes Argument. Seine Schöpfung ist gut, ordentlich und schön. Sie ist nicht perfekt, sie ist wild und gefährlich. Warum gibt es Leid in der Welt? Wird damit ein Stück weit beantwortet. Weil wir leben in einer wunderbaren Welt, die momentan nicht dazu ausgelegt ist, Leid komplett zu verhindern. Wir wissen nicht warum, aber das ist Gottes Wissen. Wir wissen auch nicht, warum Hiob leidet, im Speziellen. Und man kann es so ausdrücken, du bist ungerecht, sagt Hiob, und du bist nicht in der Position, mich anzuklagen, antwortet Gott. Ich verlange eine Erklärung, schreit Hiob. Ich lade dich ein, meiner Weisheit zu vertrauen. Im Endeffekt lässt sich Gottes Antwort auch so zusammenfassen. Gott sagt uns, Mensch, es tut mir leid, ich kann dir es nicht erklären. Du kannst es gar nicht fassen. Aber bitte vertrau mir. Danach kommt der Epilog, der Abspann des Buches Hiob. Und im Endeffekt gesteht Hiob ein, dass er seine Worte bereut. Hiob reicht die Antwort, die Gott ihm gegeben hat. Hiob sagt sogar, ich habe dich mehr erkannt. Und Gott antwortet überraschenderweise, Hiob, du hast richtig von mir geredet. Was irgendwie seltsam ist, weil er hat Gott angeklagt. Aber Gott ehrt Hiobs Mühen, Hiobs Ehrlichkeit und Hiobs Gebet. Gott möchte von uns, dass wir ehrlich sind zu ihm. Auch in unserem Leid und unserem Schmerz. Und dass wir auch Gott anklagen können. Denn für Gott ist es, denke ich, okay, dass aus unserer Sicht manche Sachen ungerecht sind. Gott kann damit umgehen. Was er nicht ehrt, sind Hiobs Freunde, obwohl sie gute Freunde waren, die ihr Weltbild über Hiob gestellt haben und damit im Endeffekt Hiob verraten haben, weil sie haben Hiob nicht geglaubt, dass er unschuldig ist. Und am Ende stellt Gott wieder Hiobs Vermögen, Familie und Hiobs Leben wieder her. Nicht als Belohnung, sondern aus Segen. Und das ist der Überblick über das Buch Hiob.